Ihr seht alle so ausgeschlafen aus. Habt ihr die Nacht genutzt, die Stunde extra? Das ist sehr hervorragend. Schön. Ich bete zu Beginn. Jesus, ich danke dir, dass wir uns treffen können und ich danke dir für dein Wort. Ich bete, dass du mir Gnade zum Predigen gibst und den Rest der Menschen hier Gnade zum Hören. Amen. Ihr Lieben, wir sind in einer Predigtreihe gewissermaßen mittendrin. Der Titel dieser Predigtreihe heißt Gemeinsam die Welt bewegen. Wir bewegen uns da in dem, was Jesus so seinen Jüngern mitgegeben hat, seinem Auftrag, was er gesagt hat. Wir sollen als Jünger diese Welt bewegen. Wir haben einen Auftrag, Jesus nachzufolgen, Gemeinschaft leben und Menschen dienen. Das ist auch das, was wir uns in dieser Gemeinde auf die Fahnen geschrieben haben. Wir haben gesagt, das wollen wir tun. Wir wollen Jesus Christus gemeinsam nachfolgen. Wir wollen starke Gemeinschaft leben und wir wollen den Menschen dienen. In der Gemeinde, aber auch in dieser Stadt. Und das Bild ist ja gewissermaßen vom Blick her diese Ziellinie. Wir haben einen Bibeltext im Moment gerade am Wickel in dieser Predigtreihe, der sehr herausfordernd ist, wie ich finde. Und darüber möchte ich heute mit euch noch einige Dinge weiter bedenken. Ich werde euch diesen Text nochmal vorlesen. Ich denke, ihr könnt euch den zu Hause auch immer mal wieder durchlesen. Das ist ein sehr herausfordernder Bibeltext. Aus dem Matthäus-Evangelium, Jesus in seiner Endzeitrede, quasi die letzte Rede, die er seinen Jüngern mitgibt. Er spricht von dem, was passieren wird. Da wird Jesus unter anderem drei Bilderreden benutzen. Einmal von den 10 Jungfrauen, wo 5 davon genügend Öl dabei hatten und 5 nicht. Und wo er sagt, seid wachsam. Und dann wird er von den anvertrauten Talenten sprechen, wo es Leute gibt, die haben von Gott etwas bekommen, was sie hier in Zeit und Raum einsetzen sollen und nicht eingesetzt haben. Und einige haben es eingesetzt. Und ich sehe darin auch eine große Ermutigung für die Jünger. Ich werde danach auch weiter darauf eingehen. Aber in dieser Predigtreihe schauen wir uns die letzte Bilderrede an vom großen Endgericht. Und das beginnt so. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Ihr sollt das Reich Gottes erben, das seit der Erschaffung der Welt auf euch wartet. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich in euer Haus eingeladen. Ich war nackt und ihr habt mich gekleidet. Ich war krank und ihr habt mich gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden diese Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich jemals hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Wann sahen wir dich durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du ein Fremder und wir haben dir Gastfreundschaft erwiesen? Oder wann warst du nackt und wir haben dich gekleidet? Wann haben wir dich je krank oder im Gefängnis gesehen und haben dich besucht? Und der König wird ihnen entgegnen, ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Stopp. Das ist also der Predigttext, über den wir in den nächsten Wochen oder wo wir die letzten 2 Wochen schon drüber nachgedacht haben und auch in den nächsten Wochen drüber nachdenken. Und das ist so, wie ich das am Anfang in diesem Bild deutlich gemacht habe, es geht ja um diese Ziellinie. Das habe ich in der ersten Predigt auch versucht deutlich zu machen. Jesus schaut hier vom Ende her. Er sagt so, das wird am Ende mal sein. Gewissermaßen der Thron Gottes. Oder er sagen mit einigen, die werden das gar nicht gemerkt haben, was sie alles getan haben. Was sie mir alles getan haben. Und einige werden nachher sagen, boah, was wir dir alles nicht getan haben. So geht dieser Text nämlich nachher noch weiter. Es geht also darum, wie können wir gemeinsam dieses Ziel erreichen. Und wir haben in der Einstiegspredigt ja, wie gesagt, auf diesen Auftrag, den Missionsauftrag im Kleinen und im Großen hingewiesen. Also das, wo wir im klitzekleinen, im Alltag Gott dienen können. In der Woche, in ganz kleinen praktischen Dingen. Und auch als Gemeinde die Mission, die Weltmission im Blick haben wollen. An dem Tag war Aki da, der einen hervorragenden Dienst tut und der heute auch noch da ist. Aki, schön, dass du da bist heute nochmal. Und Jürgen hat letzte Woche deutlich gemacht, dass wenn wir den Armen und Entrechteten begegnen, dass wir damit Gott ehren. Und heute möchte ich in der Predigt darauf hinweisen, dass es auch Stolpersteine und Zweifel und schwere Zeiten im Leben gibt. Und ich möchte in diesen Text mit euch an einer Stelle ganz dezidiert einsteigen Und ich möchte nicht etwas aus dem Text herausholen, sondern ich möchte gewissermaßen auf die Folge schauen, was dieser Text bei Menschen bewirken kann. Also ich werde keine klassische Auslegung machen, sondern ich werde mich fragen, was bewirkt dieser Text? Was hat der Text in dem Herzen von Menschen bewirkt? Und wenn wir mal dieses Bild von einem Lauf, ich mache das nochmal zurück, einen Lauf gelaufen. Ich habe ja vor 2 Wochen schon erzählt, mit Carsten Elsen und Olli bin ich einen 10-Kilometer-Lauf gelaufen. Das war eine große Herausforderung für mich. Habe ich das zweite Mal gemacht. Das erste Mal war aber nicht so spannend wie das letzte Mal. Und ich habe eine Szene dort erlebt. Bei diesem Lauf vor mir waren 2 Männer aus einem Team. Das konnte man an ihrem Trikot erkennen, von Tura, Westrauder, Fehn. Und die hatten das gleiche Trikot an und die sind ziemlich stramm unterwegs gewesen, die Jungs. Und ich habe versucht, irgendwie dran zu bleiben. Und irgendwann merkte ich, oh, der eine, der hat echt Probleme. Der wurde immer langsamer und immer langsamer. Und dann hat sein Freund angehalten, mit dem er unterwegs war. Und ich habe gesehen, wie er ihm auf die Schulter geklopft hat und gesagt, los. Und hat ihm Worte zugesprochen. Also ich war noch ziemlich weit hinter denen. Und dann habe ich das mit einer gewissen Zeit anschauen können. Also das war schon eine coole Sache, wie ich gesehen habe. Da sind 2 Leute aus einem Team. Und der eine kann nicht mehr. Der eine hat Zweifel bekommen. Warum tue ich das eigentlich? Ich bin doch jetzt 6 Kilometer schon gelaufen. Das müsste doch jetzt reichen vielleicht. Ich habe keinen Bock mehr, jetzt die letzten 4 Kilometer zu laufen. Warum soll ich mir das antun? Und der andere sagt, oh, komm ja weiter. Er ermutigt ihn. Und die beiden sind nachher dann auch zusammen angekommen. Das ist ein cooles Bild gewesen, wie ich finde. Wie ein Team gemeinsam unterwegs sein kann. Wie hält man diesen gemeinsamen Weg aus? Wenn wir uns das mal vorstellen, eines Tages werden wir vor Christus stehen. Das ist das, was dieser Bibeltext deutlich macht. Dann wird es darauf ankommen, wie werden wir mit diesen Hindernissen umgegangen sein, die auch in diesem Text deutlich werden. Ich muss sagen, dieser Text aus Matthäus 24, dieses Gleichnis vom Weltgericht, ist doch eine Bibelstelle, die zutiefst beunruhigen kann, oder nicht? Mich erschüttert die sogar manchmal. Die verunsichert mich. Die holt mich aus meiner Selbstsicherheit heraus, aus meiner Selbstgefälligkeit. Ich denke, bald ist Weihnachten und wenn ich dann wieder diese ganzen Zettel bekomme, wo ich dann irgendwas spenden soll, und kann ich das denn mit gutem Gewissen, diese Überweisungsformulare von diversen Organisationen in Papierkorb werfen und mir danach vielleicht noch guten Gewissens ein Geschenk für meinen Sohn aussuchen? Ich müsste doch den Armen dienen, ich müsste doch etwas tun. Ich habe Zweifel, wenn ich diesen Bibeltext vor Augen habe. Ich habe vielleicht, bin innerlich erschüttert. Zweifel, darüber wollen wir jetzt heute nachdenken. Das, was dieser Text in seiner Wirkung auch auslösen kann. Das Thema der Predigt, gemeinsam durch Zweifel hindurch. Es gibt diese Momente, wie dieser eine von diesen beiden Läufern, der sagt, warum mache ich das noch? Wisst ihr was, ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich will nicht mehr weiterlaufen. Meine Beine tun weh, ich habe keine Luft mehr. Ich kann nicht mehr. Das kommt auch im Christenleben vor. Wo man sich manchmal die Frage stellt, warum tue ich mir das eigentlich noch an? Ich mag keinen einzigen Schritt mehr weitergehen. Und dieses Bild vom Weltgericht macht deutlich am Ende, worauf es ankommt. Jesus hat da seine Jünger vor sich und spricht sie gemeinsam an. Ein Hindernis könnte sein, der diesen Text berührt, ist die Frage nach dem Leid. 4-mal zählt Jesus hier auf, was offensichtlich bis zum Ende der Weltzeit da sein könnte, nämlich Hunger und Durst. Fremde und nackte Menschen, denen wir dienen sollen, also die nichts mit zum Anziehen haben. Gefangene und Kranke. Dahinter steckt die Frage nach dem Leid dieser Welt. Offensichtlich bis zum Ende, bis Jesus wiederkommt, wird es das offensichtlich geben. Und dann könnte der Gedanke sein, ich möchte mit diesem Gott nichts mehr zu tun haben, weil ich das nicht mehr ertrage, dass er da nicht eingreift. Oder es gibt sowieso so viel Leid, ich igel mich lieber ein in meiner frommen Ecke und Suppe und weiß nicht mehr, was ich mit den Leuten da draußen zu tun haben soll, weil ich einfach nur noch sage, ich halte das Leid nicht mehr aus. Und eine andere Frage, und man könnte aus diesem Text noch sehr viele Zweifel herausziehen, aber einen anderen möchte ich noch pointieren. Die Frage, muss ich jetzt noch mehr tun? Ich bin doch schon so gestresst. Ich bin doch schon so erschöpft als Christ. Und jetzt erwarten die in der Gemeinde, dass wir noch mehr tun. Darf ich nicht mal ausruhen? Die Angst ist dann, die Folge ist Angst vor Gott. Wenn er denn eines Tages Gericht halten wird, auf welcher Seite werde ich stehen? Und vielleicht hören wir das mit dem gesetzlichen Ohr oder mit dem Appellohr. Ich muss jetzt jede Oma über die Straße helfen, egal ob sie will oder nicht. Und ich muss alles tun, um dem Herrn zu dienen. Dieser Text hat es in sich, sehr viele Zweifel auszulösen. Wer kennt das nicht im Laufe seines Lebens, dass man manchmal an seinem Glauben schier verzweifeln könnte? Menschen, die ihren Glauben sogar verlieren. Entkehrung. Dekonversion ist das Fremdwort. Menschen, die schier verrückt werden an dem Glauben. Das gibt's. Das bekannteste Beispiel in der letzten Zeit, was mich persönlich auch betroffen gemacht hat, war das Zeugnis von Thorsten Hebel, einer der bekanntesten Jugendevangelisten in Deutschland, der bei Jesus Haus gepredigt hat und von seinem Glauben berichtet hat und andere Menschen sind zum Glauben gekommen. Und er hat gesagt, der ist jetzt im Moment in Berlin in einem sozialen Projekt, arbeitet dort mit Kindern auf der Straße und er sagt, ich kann es nicht mehr ertragen. Wieso greift Gott nicht ein, so sinngemäß? Er ist daran dieser Frage kaputt gegangen. Er hat genau das getan. Er ist hingegangen zu den Menschen, hat ihm gedient und ist im Glauben, hat dort seinen Glauben letztlich verloren. Er würde sagen, er ist im Moment kein Christ mehr in unserem Sinne. Und das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Oder Bart Campolo. Ich habe häufig schon Tony Campolo zitiert, den amerikanischen Evangelisten, der eine Missionsgesellschaft gegründet hat, die seinen Sohn lange Jahre geleitet hat. Auch sein Sohn hat sich vom christlichen Glauben abgewandt, obwohl er Pastor gewesen ist und alles mögliche gesagt hat, ich kann das nicht mehr hören. Ich ertrage diese Widersprüche nicht mehr. Ja, natürlich die Lehren von Jesu in der Bergpredigt finde ich genial. Wir sollen den Nächsten lieben, wir sollen ihn dienen. Aber ob es einen Gott gibt oder nicht, ich bin damit durch. Und ich wünsche mir, dass wir am Ende dieser Predigt bei all der Hingabe an die Menschen in dieser Welt nicht vergessen, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Das möchte ich gleich auch nochmal deutlich machen, warum. Es ist ein abenteuerlicher Weg, aber es ist ein gefährlicher Weg. Der Weg des Glaubens ist auch ein Weg, der gesäumt ist, auch mit Zweifeln, mit Zeiten, wo man nicht mehr weiß, wo es weitergeht und wie es weitergehen soll. Und das eben auch bei solch prominenten Christen. Also wenn uns das nicht betroffen mag, dann stelle ich mir die Frage, was macht uns noch betroffen? Wenn wir den Anfang dieser Rede nochmal anschauen, drei Verse vorher, das lese ich euch jetzt nur einmal vor, da möchte ich nochmal darauf eingehen. Die Rede vom Weltgericht in Matthäus 24 beginnt folgendermaßen, Vers 31, wenn aber der Menschensohn kommen wird, in aller seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her zu mir, ihr Gesegneten meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Es ist also so, dass ich hier auf zwei Wörter, ich habe hier das Falsche in meiner Folie, sehe ich gerade, es tut mir leid. Ich muss jetzt ganz kurz hier mal, darauf wollte ich hinaus. Auf zwei Wörter möchte ich hinaus, nämlich wir und ihr. Das ist eines der häufigsten Worte, was hier vorkommt, wir und ihr. Jesus spricht nicht den Einzelnen an, sondern er spricht von ihr, die Gerechten. Wo haben wir dich hungrig gesehen? Wo haben wir dich durstig gesehen, fragen die Gerechten. Und jetzt mal kleine Seitentür öffnen in die Bibelkunde hinein. Wer hat dieses Evangelium das erste Mal gehört? Die Hörer des Matthäus-Evangeliums haben durch dieses Matthäus-Evangelium die Grundlagen des christlichen Glaubens mitgeteilt bekommen. Auch in der Kirchengeschichte ist das gewissermaßen der Glaubensgrundkurs der alten Kirche gewesen. Das Matthäus-Evangelium. Also wenn du frisch im Glauben bist, dann schau das Matthäus-Evangelium an. Das ist gute Nahrung für deinen Glauben. Es ist eine Und es geht also wird total deutlich, dass es nicht um Einzelkämpfer-Christen geht. Und ich stelle mir das dann so vor, dass am Ende da Menschen stehen gemeinsam vor Jesus und sich staunend angucken und sagen, wow, Gott hat uns gemeinsam gebraucht, um dem Hunger und dem Durst und den Fremden und den Kranken zu begegnen. Wir sind gemeinsam durch diese Zeit hindurchgegangen. Wir haben den Glauben gehalten. Und das Resultat von einem gesunden Glauben, wie Matthäus ihn sich gewünscht hat, ist, dass gesunde Liebe hervorgebracht werden, gesunde Gemeinde entsteht. Das war das Ziel von Matthäus, als er das alles so aufgeschrieben hat. Liebe ist Glaube, der sich dem Nächsten zuwendet. Liebe ist Glaube, der sich dem Nächsten zuwendet. Wir sind eine Gemeinschaft geworden, die sich dem Nächsten zuwendet. Das ist nämlich unser Auftrag. Wir haben uns im Glauben unterstützt, damit wir dieses Ziel eines Tages erreichen. Wo wir uns gegenseitig wieder aufgeholfen haben im Glauben. Wo wir Schiffbruch im Glauben erlitten haben. Wo wir an Gott vielleicht manchmal auch schier verrückt geworden sind manchmal. Ja, da gab es Zweifel und da gab es Unsicherheiten. Aber eines Tages stehen wir dort gemeinsam vor ihm. Und werden ihm anbeten, was er durch uns getan hat. Darum dieses Wortchen gemeinsam durch den Zweifel hindurch. Und die Glaubenszweifel, mit denen wir konfrontiert werden im Laufe unseres Weges, unseres Glaubenslebens, können uns extrem behindern. Ich habe jetzt zwei angedeutet. Warum greift Gott da nicht ein? Jesus hat hier ganz explizit schweres Leid uns vor Augen malt. Hunger, Durst, wo Leute fliehen mussten, und sie sind zu Fremden geworden. Das ist doch ganz schön aktuell, oder? Oder wo Menschen im Gefängnis sind, wo sie keine Hoffnung mehr haben. Und daran kann man schon mal schier auch im Glauben Schiffbruch erleiden. Ich habe Thorsten Hebel und Bart Campolo erwähnt. Ich habe als Student einen jungen Mann kennengelernt im Gefängnis, ich habe dort Seelsorgearbeit gemacht und ich habe einen Mann kennengelernt, der als Dreijähriger vergewaltigt worden ist. Da bin ich abends nach Hause gefahren und sage, Gott, warum hast du da nicht eingegriffen? Ich habe Gott angeklagt. Das kann nicht wahr sein. Ein Menschenleben zerstört mit 3 Jahren. Und wie oft sind schon gute und liebe Menschen an Krebs gestorben oder Kinder durch Autounfälle umgekommen, wo der Fahrer vielleicht betrunken war. Wenn es einen Gott gäbe, der gut und allmächtig ist, würde er sinnloses Böses nicht zulassen. Aber da es nun einmal viel Sinnloses, nicht zu rechtfertigendes Böses in dieser Welt gibt, kann es den Gott der Bibel, der gut und allmächtig ist, nicht geben. So ist die These von vielen Menschen, die zu diesem Schluss gekommen sind. Das sinnlose Böse. Das Problem ist aber, wer sagt denn, dass nur weil mir etwas sinnlos vorkommt, es tatsächlich auch sinnlos ist. Stellt euch mal vor, ihr kommt morgens als erstes in diese Gemeinde rein, kommt ihr in das Foyer rein und schaut in diesen Raum rein, ob hier ein Elefant steht. Ja, ein Elefant. Du schaust durch die Tür rein und siehst sofort einen Elefant, weil der so riesengroß ist. Wenn du aber hier reinkommst und dir die Frage stellst, ist hier eine Zecke drin? Da könnte es sein, dass du sehr, sehr, sehr lange suchen musst, um in diesem Raum eine Zecke zu finden. Wer sagt dir denn, dass der Sinn des Lebens immer groß wie ein Elefant hier mittendrin stehen muss? Der Sinn des Lebens und der Sinn auch in solchen schwierigen Zeiten ist da. Auch wenn wir ihn nicht sofort sehen können. Eine ganz berühmte Geschichte im Alten Testament ist von Josef. Josef ist ein ganz arroganter Mann. Er denkt, er ist der Beste, der Tollste, der Schönste und irgendwann wird er von seinen Brüdern in einen Brunnen geworfen, wird dann verkauft in die Sklaverei. In der Sklaverei wird ihm sehr viel Unrecht getan und ganz, ganz viel Böses passiert ihm. Ob der wohl zwischendurch zu Gott gefleht hat und gesagt hat, Gott, das ist doch himmelhoch schreiendes Böse hier, was mir passiert. Und schließlich und endlich wird er der Premierminister in Ägypten und rettet ein Volk einschließlich seiner Verwandten vor dem Hungertod. Und am Ende kann er sagen, ihr habt es böse gemeint. Aber Gott hat es zum Guten gewendet. Und ich möchte für uns diesen Blick öffnen. Und der Sinn des Leides, des Bösen, mag uns nicht sofort deutlich werden. Es kann sein, dass wir ihn im Leben hier und jetzt gar nicht sehen werden. Das ist einfach eine andere Perspektive, wenn wir davon ausgehen, es gibt einen Sinn. Auch wenn ich ihn jetzt vielleicht noch nicht gefunden habe. Und Gott lässt sich am Ende sogar vom Bösen nicht in seine Parade fahren. Das Böse muss letztlich Gott sogar dienen, damit sein Reich gebaut wird. Das ist meine feste Überzeugung. Das können wir dann an Karfreitag sehen. Der Satan hat triumphiert über Jesus am Kreuz. Christus ist tot. Warte noch 3 Tage ab. Gott wird sich sogar von dem schlimmsten Bösen in dieser Welt nicht die Ehre nehmen lassen. Nach 3 Tagen ist Christus von den Toten auferstanden. Jesus selbst, und das ist ja das Interessante an dieser Geschichte vom Weltgericht, danach beginnt sofort die Passion Christi. Jesus selbst geht den Weg, wo er gefangen genommen wird, wo er nackt und hungrig am Kreuz ist und dort geschlagen wird und mit Nägeln dort fixiert wurde. Und wo er durstig war und er nur noch ein bisschen Essig zu trinken bekommen hat. Jesus hat dort deutlich gemacht, ich, der Sohn Gottes, laufe vor dem Leid dieser Welt nicht weg. Ich will mich nicht von dem Menschen, von diesem Leid entlasten, sondern ich will mich mit dem Leid der Welt belasten. Ich laufe nicht weg, ich kenne das, den Schmerz durchzutragen. Ich habe dieses Leid selbst durchgelebt. Ja, heute im Hier und Jetzt, da mag es Tod und Furchtbares geben. Da mag es furchtbares Leid geben. Aber um in der Sprache der Passionsgeschichte zu bleiben, ja, heute ist Freitag. Heute ist der Karfreitag. Ja, das Leid ist greifbar. Wir können es schier vor Augen sehen. Ein menschlicher Klumpen, der da an einem Holz hängt. Und dann dürfen wir sagen, nein, das ist nicht das letzte Wort. Als Christen leben wir nicht nur vom Kreuz her, sondern wir leben auch von der Auferstehung her. Ja, heute ist Freitag, aber der Sonntag, der wird kommen. Der Sonntag, der wird kommen. Und ich möchte euch ermutigen, wenn wir diese Zeiten im Glauben durchmachen, dass wir uns gegenseitig tragen. Als ich schwer krank gewesen bin, habe das auch schon einige Male berichtet, in meinem Theologiestudium meinen Glauben schier verloren hatte. Ich hatte Schmerzen, 2 Jahre lang Schmerzen. Und ich habe Gott angefleht, glaub mir. Ich habe Gott gefleht, heile mich, bitte. Und er hat nicht sofort eingegriffen. Und da gab es dann Menschen, die mich durchgetragen haben. Ich habe nicht mehr in der Bibel gelesen, ich habe nicht mehr gebetet, ich konnte nicht mehr, hat mir alles nichts mehr gesagt. Aber dann gab es Leute, die gesagt haben, Jan, wir tragen dich. Wie in dieser Geschichte, wo Jesus einem gelähmten Menschen heilt, wo vorher 4 Freunde waren, die gesagt haben, wir haben Glauben, auch wenn wir dieses hier gerade nicht verstehen, aber wir gehen damit zu Jesus. Mit unserem Freund, der nicht mehr laufen kann. Und wenn wir in unserem Glaubensleben manchmal nicht mehr vor und nicht mehr zurück können, dann lass uns doch zusammenstehen und sagen, komm, jetzt trage ich dich die nächsten Schritte weiter. Weil wir das große Ziel haben. Am Ende werden wir gemeinsam vor Christus stehen und wir wollen ihm die Ehre geben für das, was er in unserem Leben getan hat. Und jetzt ist gerade eine Zeit, in der uns der Sinn vielleicht nicht sofort offenkundig ist. Aber er ist da. Die 2. Frage. Reicht mein Glaube denn aus, um bei Gott zu bestehen? Das ist eine Frage, die ich nur zu offenkundig finde, wenn man sich diesem Text aussetzt. Hat Glaube jetzt doch was mit Leistung zu tun? Muss ich etwas tun, damit Gott am Ende sagt, ja, hast du gut gemacht? Und ich glaube, hier gilt es, 2 Akzente vom Evangelium gemeinsam in den Blick zu haben. Einmal die Lehre davon, wie man Christ wird, auf der einen Seite. Das Christwerden, das ist ein Geschenk, das ist Gnade, wie es die Bibel sagt. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. Alle ohne Unterschied können durch Gnade, also durch Geschenk Gottes gerecht werden. Und dann passiert etwas. Wir werden mit der Kraft Gottes erfüllt. Gott bereitet Wege vor in unserem Leben, in denen wir gehen können, im Kleinen. Deswegen habe ich vor 2 Wochen über das Kleine im Alltag gesprochen. Gott gibt uns dann seinen Heiligen Geist, seine Kraft, seine Vollmacht, dass dann auch Werke dazukommen. Das Christsein, wo wir immer mehr verändert werden in sein Ebenbild. Wenn Christus in deinem Leben ist, dann kannst du nicht so bleiben, wie du jetzt bist. Es ist eine permanente Veränderung, verwandelt, transformiert in sein Ebenbild. Die Liebe nimmt zu. Die Hingabe nimmt zu. Zu Gott, zu mir selbst und zum Nächsten. Die Liebe wächst. Die Liebe wächst. Du kannst nicht am Ende eines Lebens als Christ sagen, ich habe keine Liebe gehabt. Deswegen sagt der Jakobusbrief, Glaube ohne Werke ist tot. Das sind Werke der Liebe. Das heißt, wir gehen mit Christus. Und das gehört beides zusammen. Christsein bedeutet nicht einmal seine Hand gehoben zu haben, das war's und dann lasse ich mich in der Kirche nie wieder sehen und in meinem Leben mache ich so weiter wie vorher. Christsein bedeutet, ich entscheide mich, Christus zu folgen. Wie wir das vorhin so schön gesungen haben, liebes Lobpreisteam, ich hätte heulen können vor Freude. Dieses Lied. Ich bin entschieden zu folgen Christus. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Das Kreuz liegt vor mir, die Welt liegt hinter mir. Das ist doch frohe Botschaft. Es kommt nicht darauf an, dass ich eines Tages vor Christus stehen muss und sagen muss, hier ist mein großer Katalog von guten Werken. Die Leute haben das nicht mal mitgekriegt teilweise, weil sie so voller Liebe waren. Sie haben einfach die Werke getan und Christus sieht das. Christus sieht das Kleine, was wir in der Welt tun. Und wir dürfen uns zunächst einmal wissen, wir sind erstmal maximal geliebt. Wir sind innerlich, dürfen wir zur Ruhe kommen. Vor Christus dürfen wir uns füllen lassen mit seiner Liebe. Das ist das, was der Römerbrief sagt. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und das wird Auswirkungen haben in deinem Alltag. In der Schule, in der Familie, in der Arbeit. Und wenn wir uns da gegenseitig ermutigen im Glauben, wenn diese Zweifelsphasen kommen, diese Zeiten, wo man denkt, oh, habe ich genug oder habe ich genug geglaubt, dass wir dann gemeinsam uns über den Glauben austauschen, dass wir sagen, hey, da habe ich gerade diese Fragen. Deswegen haben wir zum Beispiel in unserer Gemeinde Hauskreise, Kleingruppen, wo wir sagen, Leute, trefft euch, wo ihr gemeinsam auch über solche Fragen sprechen könnt, wo ihr zusammen beten könnt, wo ihr sagen könnt, ich habe gerade diese Zweifel. Ich habe mir die Frage gestellt, was wäre mit Thorsten Hebel passiert, wenn er einen coolen Hauskreis gehabt hätte, wo Leute mit ihnen diese Zweifel durchgekämpft hätten und gesagt hätten, komm her, Thorsten, ich habe dich lieb und ich glaube mit dir zusammen und komm her, den Sinn kann ich dir im Moment auch nicht erklären. Ihr Lieben, wenn wir hier auch als Gemeinde gemeinsam unterwegs sind, auch in unserer Gemeinde gibt es Leid, wo man sagt, Gott, warum? Warum greifst du da nicht endlich ein? Und lass uns doch gemeinsam sagen, okay, wir können nicht jeden Sinn im Moment erklären. Lass uns auch gar nicht anfangen. Das tut den Menschen so weh, wenn du im Leid drin steckst und dann auch noch hören musst, was für einen Sinn das angeblich sofort haben muss. Das sind manchmal ganz schön doofe Antworten. Lass uns da lieber mal ruhig sein, mitweinen, mittragen, und darauf vertrauen, dass Gott uns am Ende vollenden wird. Miteinander. Dass hier eine fromme Armee aufsteht in Oldenburg, die sagt, wir lassen uns von nichts und niemandem mehr aufhalten. Und wenn das Leid noch so groß ist, und wenn der Schmerz noch so groß ist, wir glauben, irgendwo ist diese Zecke. Und wir werden sie finden. Und es kann sein, dass wir das erst dann finden, wenn wir die Augen hier auf dieser Welt zugemacht haben. In meiner ersten Predigt habe ich gesagt, am Ende, ubi Christus, ibi Ecclesia, dieser lateinische Satz, der übersetzt heißt, wo Christus ist, da ist die Kirche. Lasst uns auch beieinander sein, miteinander, dem anderen Christus sein. Wenn ich an meine Zeit zurückdenke, die wirklich lange war, das war nicht eine Woche, wo ich im Glauben schier verrückt geworden bin und wo mich Leute monatelang mitgetragen haben. Ihr müsst euch mal vorstellen, als Theologiestudent schaust du 3 Monate nicht mehr in die Bibel rein. Das ist schon anstrengend. Und trotzdem gab es Leute, die gesagt haben, Jan, wir halten dich aus, weil wir dich lieb haben. Und das wünsche ich uns, dass wir diese Gesinnung haben miteinander. Es kann sein, dass einer mal gerade im Moment am Humpeln ist. Dass einer mal sagt, warum soll ich diese 4 Kilometer noch laufen? Aber lass uns an dieses Ziel erinnern, Christus, die Ewigkeit, bei ihm anzukommen, gemeinsam. Wir werden jetzt ein Lied zusammen singen noch, Mighty to Save, ganz bekanntes Lobpreislied. Da heißt es, jeder braucht Erbarmen. Jeder braucht diese Liebe, von der er nicht enttäuscht wird. Christus, die Liebe Gottes, wird uns niemals enttäuschen. Möge die Gnade über mich kommen, die Gnade Gottes, seine Liebe, dass ich angenommen bin, aber auch die Gnade Gottes im Alltag, ihm zu folgen. Und immer wieder diesen Blick auf unseren Erlöser, auf unseren Retter, der am Ende auf uns warten wird. Der jetzt im Alltag Werke vorbereiten wird, in denen wir gehen können. Werke der Liebe, wo wir uns investieren können in Menschen. Wo wir uns investieren können in unsere Familie, wo wir uns investieren können in unsere Freunde, in unsere Gemeinde, in diese Stadt hier. Weil Gott diese Stadt liebt über alles. Und in der Bridge heißt es, lass dein Licht scheinen und die ganze Welt sehen. Lass die ganze Welt sehen hier in Oldenburg, was für einen guten Gott wir haben. Lass uns da gemeinsam unterwegs sein. Uns gegenseitig ermutigen zu guten Taten, zu Werken der Liebe. Amen.
Ihr könnt gerne mit aufstehen bei dem Lied.